Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute ein Thema, mit dem sich die meisten von euch wahrscheinlich in irgendeiner Form beschäftigen, gehe ich mal ganz stark von aus. Ist ein Thema, was mal so eine Hype-Phase hatte. Wir werden gleich hören, ob der Hype noch anhält. Ich glaube aber, die Bedeutung hält in jedem Fall an. Es geht nämlich im weitesten Sinne um Digital Personal Branding. Und viele von euch werden jetzt denken, ah, Moment, da kenne ich doch jemanden. Naja, also Marina Zeyertz ist zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin und auch Gründerin von Schaffensgeist, ist in dem Themenfeld schon seit vielen Jahren unterwegs. Ich hatte immer mal wieder Touchpoints mit ihr. Sie ist auch nicht zum ersten Mal Gast bei Saatkorn. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Marina.
Dankeschön, Gero. Freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen.
Lass uns einmal kurz anfangen. Ich habe das in der Anmoderation gesagt, es gab mal so eine Phase, ich würde sagen, die ist so 2-3 Jahre her, da war Personal Branding eigentlich fast das Hype-Thema. Und dann gab es ganz, ganz viele BeraterInnen, die auf einmal aus dem Boden gesprossen sind. Du warst aber schon lange da und sind auch viele wieder verschwunden. Wie schaust du heute im Herbst 2025 auf die Bedeutung des Themas? Wie hat sich dein Unternehmen entwickelt? Wo steht ihr gerade? Die Wirtschaftslage ist ja jetzt nicht die einfachste. Vielleicht einmal so ein Statusbericht.
Mhm. Puh, wo fange ich da an? Ich bin absolut bei dir. Also ich habe das auch beobachtet mit dem Hype-Cycle. Ich habe ja 2015 mit dem Thema Personal Branding angefangen, also zeitgleich zum Start in die Selbstständigkeit. Und da musste ich noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, dass Menschen überhaupt mal das Thema Personal Branding sich anschauten. Und dann ist gerade so 2018, würde ich sagen, hat das angefangen, hat das stärker zugenommen. Dann haben die Menschen sich dafür interessiert. Wir hatten auf einmal auf LinkedIn auch bestimmte Galionsfiguren wie einen Tim Höttges oder Dieter Zetsche, die da sehr aktiv waren. Und dann durch Corona, alle waren auf einmal im Homeoffice und auf einmal nicht mehr so sichtbar, hat das Thema nochmal einen riesigen Schwung gemacht. Und dann die nächsten Jahre auch noch. Und jetzt so seit 1-2 Jahren sieht man, der Hype ist vorbei, zumindest bei den Vorreitern. Es gibt ja diesen Gartner-Hype-Cycle. Und da sieht man, dass es da immer diese Early Adopter gibt und so weiter. Die Early Adopter, die machen das einfach schon sehr, sehr viele Jahre. Das heißt, das ist nicht mehr so der absolute Hype. Es ist mittlerweile das, wo ich es auch immer sehen wollte, nämlich, dass es ein strategisches Führungswerkzeug ist oder auch ein Karrierewerkzeug, je nachdem, wer du bist. Und da gehört es auch hin. Es ist mittlerweile das, wo ich es auch immer sehen wollte, nämlich, dass es ein strategisches Führungswerkzeug ist oder auch ein Karrierewerkzeug, je nachdem, wer du bist. Und da gehört es auch hin. Es sollte kein Hype sein, es sollte kein kurzes Aufflackern sein, ich mache das jetzt mal ein Jahr und dann hat sich das, sondern es ist etwas, was einfach mitlaufen sollte. Es ist ein Werkzeug, das du genauso nutzen solltest, wie beispielsweise die Arbeit an deiner Rhetorik, die Arbeit am Netzwerken. Niemand würde sagen, Netzwerken ist jemals vorbei. So, da würde niemand auf die Idee kommen. Also bei Personal Branding ist es das auch nicht. Von daher, das ist sehr schön zu sehen. Und gleichzeitig Hype, ich meine, wenn wir uns die großen DAX-Konzerne anschauen, beispielsweise so die Vorreiter, die machen das schon viele Jahre, für die gehört das selbstverständlich dazu. Wenn ich aber im Mittelstand unterwegs bin, dann sieht man, dass der Hype da gerade erst anfängt, ehrlicherweise. Oder das Verständnis dafür oder die Menschen sagen, okay, jetzt habe ich gesehen, bei anderen, es funktioniert tatsächlich. Und man kann das nicht nur auf eine peinliche Art und Weise machen, sondern eben wirklich strategisch und sinnvoll und ziehen dann nach. Also so, da steht das Thema Personal Branding.
Genau, das ist auch so mein Eindruck und ich finde es ganz witzig, Personal Branding gab es ja immer schon, nicht erst seitdem dieser Begriff Personal Branding irgendwie eine Bedeutung mal bekommen hat. Du hast jetzt gesagt, es geht eigentlich um eine strategische Positionierung einer Person im Hinblick auf eine bestimmte vielleicht Führungsrolle oder aber auch Karrierefokussierung. Und Die meisten, die den Begriff hören, die haben wahrscheinlich sofort LinkedIn im Kopf. Ich würde mal vermuten, oder ich glaube, das kann man auch klar sagen, eigentlich geht das aber erstmal woanders los, ne? Also wie ist das bei dir mit deinen KlientInnen? Wo fängt der Dialog an? Und ich glaube, dass die eine oder der andere sofort kommt und sagt, ich muss auf LinkedIn mehr machen. Aber du wirst wahrscheinlich dann sagen, ja, aber dann lass uns erstmal woanders anfangen. Wo setzt du an in der Beratung?
Tatsächlich nicht auf LinkedIn. Also ich finde das immer besser, wenn Kunden noch gar nichts auf LinkedIn machen oder vielleicht nur ein vernünftiges Profil haben, als wenn die schon Hansdampf in allen Gassen da viel posten, aber einfach sagen, naja, ich mache da so ein bisschen was und habe da auch sehr viel Zeit schon investiert, aber es bringt halt nichts, weil ich eben kopflos angefangen habe zu posten und ein bisschen was zu machen und so ein bisschen Reisetagebuch zu führen auf LinkedIn, anstatt da anzusetzen, wo man eigentlich starten sollte, und zwar bei der Positionierung. Also Personal Branding hat immer sehr viel mit Personal Development zu tun. Erstmal dem Verständnis, wer bin ich, wer sind die Menschen, die ich tatsächlich erreichen möchte, und was ist vor allem das Narrativ, also die Klammer, die alles verbindet. Und da machen sich zu wenige Menschen Gedanken und viele Menschen überschätzen auch, wie viele Informationen andere Menschen über sie überhaupt speichern können. Und das ist deutlich weniger, als man denkt. Also wenn du jetzt zum Beispiel an Marina Zeyert denkst, dann denkst du vielleicht an Personal Branding. So, ob du jetzt noch an, keine Ahnung, 1000 andere Sachen denkst, die ich da irgendwie manchmal im Kopf habe, was ich da vielleicht auch noch teilen möchte, wahrscheinlich nicht, weil wir Menschen eben nicht darauf ausgelegt sind, so unfassbar viele Informationen zu einer Person uns abzuspeichern. Das heißt, es geht damit los zu verstehen, was ist die Klammer, was, wofür möchte ich stehen, und dann sehr, sehr starken Fokus zu schaffen. Also viele denken ja bei Personal Branding, es geht darum, sich in besserem Licht darzustellen, als man eigentlich ist, oder viel dazu zu erfinden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die große Kunst, und das ist die Schwierigkeit, die viele Kunden auch haben, ist es, den Mut zu haben, Sachen wegzunehmen. Sagen, ich stehe für diese drei Themen, für diese drei Kernbotschaften und nicht mehr. Und alles darüber hinaus, das kann ich dann beim Netzwerken, das kann ich im persönlichen Gespräch auch noch platzieren, aber eben nicht, wenn ich beispielsweise online unterwegs bin.
Ich finde das super. Das ist ja so ein bisschen Reduce to the Max Philosophie oder vielleicht anders formuliert, intensiv über die eigene Zielsetzung nachzudenken, warum man überhaupt wahrgenommen werden möchte, und dann sehr stark mit sehr starkem Fokus dahin zu arbeiten. Ich finde ja immer, das hat viele Bezugspunkte zum Branding an sich. Ja, Personal Branding ist ja dann auch eine Unterart des Brandings allgemein. Und ich selber würde mich dem immer nähern, habe ich auch schon gemacht, mit Simon Sinek einfach mal Golden Circle auf sich selbst anzuwenden. Also jetzt im Kern, was ist es denn überhaupt? Warum mache ich das, was ich tue? Was tue ich da und wie tue ich das? Und wenn man da intensiv drüber nachdenkt, hat man vielleicht schon einen ersten Schritt gemacht, um über so eine Art von Positionierung zu reflektieren und dann auch klar zu haben, es geht jetzt nicht darum, irgendwie über das Mittagessen zu berichten, es sei denn, man ist vielleicht Koch, sondern vielleicht sich zu Themen zu äußern, die wirklich auf diese Positionierung einzahlen. Du nickst, ja, siehst es dann auch so anscheinend.
Absolut. Und was auch sehr oft unterschätzt wird, ist Langfristigkeit. Das sieht man ja auch bei dir sehr schön. Also man muss den Menschen in der HR-Szene nicht erklären, wer du bist oder was du machst. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass du eine klare Positionierung hast, das hat auch damit zu tun, dass du das schlicht viele, viele Jahre machst. Und das ist Gold wert. Also viele Menschen unterschätzen auch, wie lange es dauert, bis so eine Personal Brand sich mal gesetzt hat im Kopf. Und wie oft man sich auch wiederholen muss. Also viele Menschen scheuen davor zurück, ähnliche Botschaften, ähnliche Themen immer und immer wieder anzusprechen. Aber das gehört eben bei einem Branding dazu. Es gibt ja einen guten Grund, warum viele Unternehmensmarken einen Claim haben seit Jahrzehnten. So. Und dementsprechend da keine Angst zu haben, immer wieder auch Ähnliches zu predigen, weil bis einem das, man, es hängt einem selber viel schneller zum Hals raus, als die Menschen da draußen es wirklich verstanden haben.
Na, ich denke, das haben viele Menschen schon erlebt. Ich kann jetzt natürlich da nur über mich selber aus der besten Erfahrung heraus sozusagen berichten. Aber als ich damals mit Employer Branding angefangen habe und das dann so 3-4 Jahre erzählt hatte, so die typischen Botschaften drumherum, da habe ich gedacht, ja, der Markt muss es eigentlich wissen. Und lustigerweise, das, was du eben gesagt hast vor ein paar Minuten, das wussten dann die ganzen Konzerne und Enterprises, weil die dann auch Stäbe hatten, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und der Mittelstand, dem kannst du teilweise heute noch mit den Botschaften kommen, die aber in meinem eigenen Erleben halt schon 10 Jahre alt sind und die ich selber gar nicht mehr hören kann. Das bringt mich aber auch zu einer spannenden Frage. Wenn man sagt, Kontinuität ist ein Erfolgsfaktor. Da glaube ich auch dran. Das ist ja auch da, wie überall im Branding. Aber was ist, und die Herausforderung hatte und habe ich selbst, wenn du deinen Fokus anfängst zu shiften? Den kannst du möglicherweise gar nicht von heute auf morgen shiften. Muss vielleicht auch gar nicht sein. In meinem Fall war es der Shift oder ist es der Shift von Employer Branding hin zu HR Tech. Das ist der Pfad, auf dem ich unterwegs bin seit einiger Zeit. Und das ist natürlich auch schon seit einigen Jahren, aber das ist, das dauert, bis sowas sich dann wieder setzt. Man steht für ein Thema und auch wenn das natürlich immer noch HR ist, ist aber innerhalb von HR ein ganz anderes Themenfeld geworden. Das sozusagen zu shiften, das ist das, wo ich mich selber gerade sehr intensiv seit einigen, eigentlich auch schon seit einigen Jahren mit auseinandersetze und versuche, das in die Richtung zu entwickeln. Das ist gar nicht so leicht. Weil ich teilweise immer noch auch über Employer Branding mich äußere. Reduce to the max. Vielleicht sollte man das dann nicht mehr tun. Was aber gar nicht so einfach ist, weil die Themen manchmal auch verschwimmen. Ne? Und das ist halt was, wo ich zwar eine neue Fokussierung sehr klar im Blick habe, die in Teilen auch schon angekommen ist, in Teilen aber eben auch nicht. Und das wird wahrscheinlich auch öfters mal Menschen so gehen. Ja? Wenn sie die Branche wechseln, oder wenn sie thematisch halt innerhalb der Branche, wie bei mir jetzt, einen anderen Fokus setzen. Was würdest du da empfehlen in solchen Fällen?
Ich liebe die Frage und ich liebe Rebranding, weil das immer so ein sehr sensibles, aber auch spannendes Feld ist. Ja. 2 Dinge. Nummer 1, Geduld. Das wird, genau wie du sagst, nicht von heute auf gleich passieren und man darf nicht erwarten, dass die Menschen in einem Jahr dich nicht mehr auf das alte Thema ansprechen. Und das Zweite, und das ist sehr wichtig, und das gilt ja genauso zum Beispiel für Vorstände, die von einem Unternehmen ins nächste wechseln. Da gibt es welche, die ziehen sich einfach nur die Corporate Brand des neuen Unternehmens über, ja, stülpen sich das einmal über und dann geht's weiter. Ist das besonders glaubwürdig? Ja, geht so. Das heißt, das Zauberwort, was wir hier brauchen, ist Anschlussfähigkeit und auch wieder Narrativ. Das heißt, es gibt ja immer einen guten Grund, warum man diesen Shift macht von beispielsweise eben in deinem Fall Employer Branding zu HR Tech. Diese Geschichte gilt es in einer Übergangszeit zu erzählen. Und zwar auch hier nicht einmal, sondern 10-mal, 20-mal im persönlichen Gespräch, auf LinkedIn, auf der Webseite, wo auch immer man die Menschen erreicht. Das ist das eine, diese Übergangsphase und mit einer klaren Geschichte verbunden. Warum macht es Sinn? Ganz oft ist es ja, der Markt hat sich verändert und wir passen uns an oder wir sehen die Zukunft in die und die Richtung gehen und wir denken, dass wir mit unserem Wissen im Employer Branding perfekt dafür aufgestellt sind, um jetzt und so weiter und so fort. Und das gilt es natürlich da draußen den Menschen zu zeigen. Und gleichzeitig, was man da auch nicht überschätzen darf, ist, dass die Menschen einen jetzt immer mit dem alten Thema in Verbindung bringen. Irgendwann werden die Menschen, wenn man das lange genug macht, einfach sehen, okay, jetzt ist auf einmal der Sticker HR Tech und nicht mehr so sehr Employer Branding. Na, und es gibt ja auch sehr viele Menschen, die dich jetzt gerade erst kennenlernen. Die kennen das alte Branding vielleicht gar nicht mehr. Das heißt, man muss die alten Follower sozusagen oder die alten Weggefährten mitnehmen über das Narrativ, aber für die neuen ganz klar machen, dafür stehe ich jetzt. Und am Ende, und das ist ja auch das Spannende, wenn ich zum Beispiel mit Studenten spreche, ich bin manchmal an der Uni und da gibt es manchmal MBA-Studenten, die vielleicht schon 2, 3 Jobs sogar haben und da kommt immer diese Befürchtung, oh, aber wie erkläre ich das denn im Bewerbungsgespräch, wenn ich jetzt erst ein Jahr dort war und dann ja schon gewechselt und dann hier war und die Menschen ja unterschätzen die Power von einer starken Geschichte. Also im Nachhinein ist alles, sind alle Stationen sinnvoll, weil wir die ja auch irgendwie aus einer bestimmten Entscheidung getroffen haben. Und es ist unsere Aufgabe, das Narrativ zu steuern und das klug zu erklären. Und wenn wir das machen, dann haben wir da auch beim Rebranding oder bei vielleicht häufigeren Jobwechseln nicht so viel zu befürchten, wie viele denken.
Ja, das stelle ich mir nochmal deutlich herausfordernder vor, jetzt als das, woran ich bei mir selber arbeite, weil gleiche Branche, weil teilweise ähnliche Menschen und so weiter und so fort. Aber wenn man komplett wechselt, dann muss man doch eigentlich sich auch sehr stark auf die eigenen Stärken besinnen und sozusagen, das ist das Paket, was ich abbilde. Und das habe ich in Unternehmen A so abgebildet und in Unternehmen B ein bisschen anders, ne? Aber sozusagen der Kern ist nach wie vor da, dessen, was ich da so sozusagen von mir nach außen zeige. Das ist ja auch so ein Thema. Authentizität, du hast jetzt neulich so einen wunderbaren LinkedIn-Post abgesetzt, ist schon ein paar Monate her, mit einer irren Reichweite, wenn LinkedIn authentisch wäre.
Oh ja.
Das ist was, also ich habe mir zum Beispiel immer gesagt, ich will versuchen, da gar keine große Kluft zwischen dem privaten Gero und dem Berufsgero zu haben. Natürlich würde ich auf LinkedIn jetzt nicht alle möglichen Privatsachen erzählen, das spielt da gar keine Rolle. Aber im Kern versuche ich schon, irgendwo der Gleiche zu sein, weil ich glaube, das ist in jegliche Richtung einfacher. Meinen Vorgesetzten gegenüber, meinen LeserInnen auf Saatkorn gegenüber, meinen Mitarbeitenden in der Firma gegenüber. Ja, also die ganzen verschiedenen Schattierungen. Und wenn ich da nicht im Kern ich selber bin, ich glaube, dann gerate ich am Ende durcheinander, wann ich wo welche Rolle zu spielen habe, zumal sich das ja alles nicht klar abgrenzt. Das ist ja, sind ja alles Wolken, die irgendwie übereinander liegen und wo es halt Teilschnittmengen gibt. Wie empfiehlst du das deinen KundInnen? Gibt es da eigentlich überhaupt so einen Kernrat oder sagst du, kommt drauf die Person an?
Oh, Authentizität. Ja, das Wort. Damit bin ich immer so ein bisschen am Struggeln, weil es sehr oft falsch aus meiner Sicht ausgelegt wird. Die Menschen denken, Authentizität bedeutet, ich muss überall ungefähr gleich auftreten, damit ich eben authentisch wirke. Und authentisch ist auch gefühlt zu so einem Wert an sich geworden über die letzten Jahre. Also ich höre das Wort sehr, sehr oft in Verbindung mit Personal Branding. Und ich finde, da fängt, also geht's schon los. Authentizität bedeutet ja nicht, dass ich immer überall gleich auftrete. Also ich trete ja zu Hause nicht unbedingt gleich auf, wie wenn ich Kunden treffe. Ja, es geht schon beim Outfit los. So, das heißt, die Frage gerade im Personal Branding ist nicht, wie versuche ich alles von mir irgendwie da draußen so darzustellen, wie es ist, sondern die Frage ist, welche Facetten von mir zeige ich? Und dann bin ich bei dir, das sollten idealerweise nicht verschiedene Facetten auf verschiedenen Bühnen sein. Zum einen nicht langfristig machbar, viel zu anstrengend. Und B, wir wollen ja auch eine Kongruenz haben. Und das schaffen wir nicht, wenn wir überall verschiedene Facetten zeigen. Aber im Personal Branding, und das hat sehr viel wieder mit dieser Klarheit, mit dieser Reduktion zu tun, welche Facetten da draußen möchte ich zeigen? Welche Botschaften sende ich? Für welche Themen möchte ich stehen? Wen möchte ich adressieren? Also das hat natürlich dann auch einen Einfluss darauf, wie ich mich als Personal Brand gebe. Ja, ist vielleicht ein sehr plakatives Beispiel, eine Heidi Klum, ja, die in einer sehr hohen Stimme spricht. Das ist nicht unbedingt Zufall. Sie spricht in dieser hohen Stimme, weil sie halt eine sehr klare Zielgruppe hat mit sehr jungen Mädchen. Und das schafft eine gewisse Anschlussfähigkeit. Also wenn man Personal Branding auf die Spitze treiben möchte, ja, dann überlegt man sich sogar, wie ist der Klang meiner Stimme? Wie ist meine Kleidung? Und so weiter und so fort. Sieht man zum Beispiel, ja, oder hat man jetzt gesehen, bevor sie gegangen ist, Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, ne, hat ja immer rot getragen. Auf jedem Event, auf jedem LinkedIn-Post. So, sie wollte sich als Macherin positionieren. Das heißt, die Frage ist nicht, Authentizität, wie stelle ich das sicher, sondern welche Facetten möchte ich zeigen? Und das natürlich dann auch konkret zu steuern über die Kommunikationskanäle, die ich habe.
Aber Kommunikation.
Das ist natürlich sehr wichtig. Analog und digital und analog dürfen nicht auseinanderdriften. Also die Facetten von dir, die du zeigst, die müssen natürlich auch in Wirklichkeit da sein. Also auch
das
hier wieder.
Das meinte ich eben sozusagen mit dem Kern, ne? Dass man zu Hause bei der Familie andere Seiten dieses Kerns dann nach vorne stellt, automatisch, als vielleicht, wenn man mit seinem Vorgesetzten spricht oder mit Kunden. Ich glaube, das ist ja selbstverständlich, ne? Also soweit wollte ich da jetzt nicht falsch verstanden werden. Kommunikationskanäle, gutes Stichwort. Also ich glaube, dass die meisten Menschen ausschließlich LinkedIn im Kopf haben. Vielleicht können wir da einmal ganz kurz drüber reden. Das ist sicherlich auch eine Wahrheit drin. Xing hat halt da nicht mehr die Bedeutung, die es mal vielleicht gehabt hat. Eine ganz andere Story. Aber LinkedIn ist natürlich, hat sich auch sehr verändert, seitdem da wirklich jede und jeder meint, alles immer wirklich zum Besten geben zu müssen. Egal wie relevant das jetzt ist, hat sich die Plattform schon sehr stark verändert. Was würdest du denn sagen, was sind aus deiner Sicht neben LinkedIn wichtige Kanäle, die man im Kopf haben sollte, wenn man über Personal Branding denkt?
Vielleicht noch ein Wort zum Thema LinkedIn. Ich finde es immer so spannend, dass die Menschen LinkedIn separat betrachten. Und aus meiner Sicht ist LinkedIn einfach nur ein Abbild von unserer Arbeitswelt. Und seit Corona hat sich die Arbeitswelt ein Stück weit auch personalisiert. Also auch auf Business-Partys spreche ich heute mit Menschen viel schneller über auch privatere Themen. Das war vor 10 Jahren noch nicht so. Dementsprechend, LinkedIn ist da gewissermaßen auch einfach ein Abbild unserer Zeit. Natürlich in einer extremeren Form, aber das ist nicht entkoppelt von der Arbeitswelt, die wir generell sehen. Das vielleicht nur noch mal als Gedanke. Andere Plattformen. Am Ende, die Plattformen, die relevant sind, hängen natürlich immer davon ab, wo erreiche ich meine Zielgruppe? Wo sind die Menschen, mit denen ich in Kontakt kommen möchte? Und das kann bei manchen Kunden sogar Sinn machen, gar nicht großartig auf LinkedIn zu sein. Da kann es sinnvoll sein, ein vernünftiges Profil zu haben. Aber ansonsten sich beispielsweise zu überlegen, was sind relevante Netzwerke? Vielleicht macht es Sinn, mit dem Ziel, das ich habe, eher zu den Rotariern zu gehen oder zu einem Lions Club oder zu bestimmten Branchen-Events innerhalb der HR-Szene. Da gibt's ja sehr, sehr viel. Das heißt, eher analog anzufangen. Das ist eh eine gute Idee. Also die Menschen, die sagen, ach ja, mir reicht die Online-Welt, schwierig, ne? Du musst die Menschen face-to-face irgendwie auch erleben und sehen. Das heißt, wirklich strategisch zu überlegen, was sind die Events, die für mich relevant sind und wo gehe ich dahin? Wo pitche ich mich auch mal als Speaker? Die besten Events wirst du haben, wenn du da eine aktive Rolle hast, weil du generell sichtbarer bist. Dir fällt es dann in der Regel leichter, mit den Menschen dort auch in Kontakt zu treten. Podcasts auch nicht zu unterschätzen. Wir haben ja selber einen Podcast gestartet vor 3-4 Jahren und ich dachte am Anfang ehrlicherweise, ach ja, machen wir es, macht Spaß, es ist ein schöner Kanal, so ist schön. Und ich hatte nie gedacht, dass das aber wirklich einiges an Kunden anzieht, weil die Menschen einen halt anders erleben. Also wenn ich einen LinkedIn-Post veröffentliche, dann ist da in der Regel halt irgendwie Bild und Text, alles wunderbar, aber im Podcast hören die Menschen mich. Das hat schon mal eine ganz andere Verbindung. Das heißt, auch da zu überlegen, wo sind die interessanten Branchen-Podcasts, wo ich mich vielleicht auch mal als Gast pitchen kann. Und das passiert halt ganz oft nicht von alleine. Die Menschen denken immer, Personal Branding, wenn ich einfach nur eine gewisse Reichweite habe auf LinkedIn, ja, dann flattern die ganzen Einladungen zu Events und zu Podcasts und Co. von alleine in mein Postfach. Ja, nee, tun sie nicht. Da muss man ein bisschen was für tun. Also das sind die Sachen, die wichtig sind. Und dann, und das wird oft unterschätzt, wirklich die Arbeit an der absoluten Basis. Und die absolute Basis sind die eigenen Kommunikationsskills. Auch das gehört zu Personal Branding. Es nützt nichts, wenn ich auf LinkedIn unfassbar viel Reichweite habe, aber im persönlichen Gespräch überhaupt nicht andocke, überhaupt nicht überzeuge, weil ich sehr viel drumherum rede, nicht wirklich auf den Punkt komme, wenn ich mein Gegenüber totquatsche und nicht zu Wort kommen lasse. Das sind alles Aspekte, die werden bei allem online, bei allen digitalen Kanälen aus meiner Sicht in der heutigen Zeit sogar noch wichtiger, weil wir Menschen auch irgendwo müde sind, wir sind misstrauisch, KI kann alles online replizieren, aber dieser persönliche Kontakt, das kann ich eben nicht durch KI automatisch verbessern. Ja, entweder ich kann mit meinem Gegenüber connecten oder ich kann es nicht. Und das sind die Fähigkeiten, die mir aus meiner Sicht noch viel zu kurz kommen, weil jeder sagt, na ja, sprechen mache ich ja jeden Tag, kann ich ja irgendwie, aber es gibt einen riesen Unterschied zwischen einfach nur reden und wirklich so reden, dass die Menschen gerne mit einem in Kontakt kommen.
Ich finde das super, was du gerade sagst. Und ich habe selber ganz stark das Gefühl, dass der persönliche Austausch auf Events oder auch in Meetings gerade durch die zunehmende Digitalisierung viel, viel mehr an Bedeutung gewinnt. Ne? Und im Idealfall ist es natürlich so, dass deine Personal Brand digital ähnlich funktioniert wie also dann im echten Leben, dass nicht das Gefühl entsteht, nämlich digital immer ganz anders war. Da bringt mich zu der fast schon letzten Frage. Wir können stundenlang weiterreden, aber die Zeit ist leider begrenzt. Du machst ja ganz viel C-Level-Beratung und die Leute da sind ja zeitlich extremst eingespannt. Und das hört sich jetzt vielleicht absurd an, weil so mal einen LinkedIn-Artikel mal eben schreiben, ist halt oft zeitlich gar nicht drin. Und vor allen Dingen hat man natürlich auch das Bedürfnis, was zu schreiben, was halbwegs Substanz hat. Denn das lesen ja auch die eigenen Mitarbeitenden und die Kunden und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass viele da eine Schreibblockade haben. Wie gehst du damit um? Und natürlich schreiben ja auch nicht alles selbst, ne? Sondern es gibt ja Agenturen, die sowas auch übernehmen. Aber was sind so deine Kernratschläge in diesem Kontext?
Die Schreibblockade ist gar nicht das Thema. Mit KI kannst du heute sehr, sehr gute Texte verfassen. Der eigentliche Kern, wo es hapert, ist erstmal überhaupt auf die Idee zu kommen, über was soll ich schreiben. Da sind wir auch wieder bei der Positionierung. Was sind meine Kernthemen, meine Kernbotschaften? Und dann im Alltag zu erkennen, was sind die Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden. Und eine gute CEO-Brand, aber auch generell eine gute Personal-Brand zeichnet sich dadurch aus, dass ich eben nicht die ganze Zeit nur How-To-Guides raushaue. Ja, das kann ich mit KI machen. Ich kann dir jetzt irgendwie einen Post veröffentlichen mit die 10 wichtigsten Sachen im Recruiting in 2026. Habe ich da Ahnung von? Nein. Aber die KI hat Ahnung von. So, in dem Moment, wo ich aber davon Abstand nehme und sage, wie habe ich beispielsweise als CEO, als ich damals bei BCG angefangen habe, wie habe ich damals als junge Führungskraft Führung wahrgenommen? Was waren meine Glaubenssätze? Und wie hat sich das über die nächsten 20 Jahre verändert? Was waren da meine wichtigsten Erkenntnisse? Und wie gucke ich heute auf Führung? Und was sind die Sachen, die ich gerne unseren jüngeren Mitarbeitenden weitergebe bei diesem Event XYZ? Das ist ein konkretes How I und das kann eine KI nicht so stark replizieren. Aber auf diese Ideen muss man eben erstmal kommen. Und das verlangt natürlich, wenn man in CEO-Branding schaut, einen Ghostwriter, der genau diese Ideen mitbringt und diese Transferleistung macht und nicht einfach nur erzähl mir mal, wie dein Alltag ist und dann schreibe ich es runter. Diese Ghostwriter wird es nicht mehr geben. Also sehe ich heute schon kaum. Die werden nicht lange am Markt überhaupt Bestand haben können. Du brauchst die Menschen, die die spannenden Geschichten, die spannenden Anekdoten rausziehen und verknüpfen mit der Positionierung des Vorstands und einfach mit der Strategie, wo man hin möchte. Das ist das Spannende.
Mega, das ist ein richtig guter Ratschlag. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht, by the way. Also schön, dass ich die Beratung hier quasi im Podcast bekomme und ihr alle die jetzt auch mal eben bekommt. Ich werde natürlich Marinas Profil verlinken, die Webseite verlinken, Schaffensgeist. Ich hoffe, ihr habt schon gemerkt, da ist viel Substanz, viel Andock-Fähigkeit. Letzte Frage von mir heute in diesem Podcast ist, Saatkorn hat ja diesen Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Was hat dich in letzter Zeit inspiriert? Gibt es irgendwas, was du gesehen, erlebt, gehört hast, was du hier mit den ZuhörerInnen teilen möchtest?
Also ich muss ja zugeben, ich bin seit einigen Jahren ein Fangirl von René Bourbonus. Einfach mal in YouTube eingeben, René Bourbonus. Er hat Speeches gehalten, unter anderem bei Greater. Das sind dann, glaube ich, so die größeren Bühnen. Es ist ein Genuss, wirklich 20 Minuten dazu zu hören, egal zu welchem Thema. Und dadurch, dass ich ihn auf der Bühne gesehen habe und dachte mir, habe ich bei ihm mehrere Seminare gebucht zum Thema Rhetorik. Und er hat jetzt vor einem Monat eine Workation veranstaltet, auf der ich mit dabei war. Und das Schöne war, viele der Menschen, der Teilnehmer, die dort waren, insgesamt 20, die beschäftigen sich halt auch mit Rhetorik, mit Stimme. Da war zum Beispiel jemand, der seit 15 Jahren Vorträge hält zum Thema Präsenz auf der Bühne. Fantastisch. Da war eine Stimmtrainerin. Ja, also all diese Bausteine, die im Endeffekt so die eigene Wirkung ausmachen. Und meine Güte, das hat mich sehr inspiriert. Das war auch sehr viel Feedback dabei, wo ich mir dachte, ach du meine Güte, ich dachte eigentlich, meine Stimme sei schon okay, aber boah, da gibt's so viele Sachen. Ne? Also um einfach mal ein Beispiel zu nennen, am Satzende gehen ganz viele Menschen hoch. So, ja, und dann habe ich das gemacht und dann war das und dann das und dann, und das wirkt nicht, kann man mal achten in Podcasts, ne, auch bei Menschen, wenn die die ganze Zeit am Satzende hochgehen, das wirkt viel weniger souverän, als wenn du sagst, ich lande, ich habe hier einen Punkt gemacht, dann machen wir das. Und darauf muss ich zum Beispiel, wenn ich nicht drauf achte, dann verfalle ich auch sehr stark in diesen Sing-Sang am Ende des Satzes. So Kleinigkeiten. Und das macht aber eine viel größere Wirkung am Ende, als man denkt. Und das fand ich einfach faszinierend, damit mit solchen Koryphäen mal eine Woche zu verbringen und mir ganz viel Feedback einzuholen.
Das finde ich eine tolle Inspiration. Ich habe René Bourbonus gesehen, das ist etliche Jahre her. Da war er auch noch lange nicht so groß. Auf einer kleinen HR-Konferenz war damals auch total begeistert. Hab den aber völlig aus dem Augenwinkel verloren. Muss ich mir einfach nur mal anschauen. Danke für den Tipp. Werde ich auch mal in den Shownotes verlinken. Liebe Marina, das hat wie immer total Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Spaß und Erfolg mit dem, was du machst. Und ich bin mir sicher, wir werden irgendwann auch mal wieder eine Folge aufnehmen. Danke für deine Zeit.
Das freut mich sehr, Gero. Vielen, vielen Dank dir.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.